Deutschlandfunk. Medias Res im Dialog.
Ganz herzlich willkommen zu Ihrer Sendung heute mit Bettina Köster.
Ilse Bock aus Tönning. Ich fühle mich mittlerweile genervt, wenn ich das Radio anstelle und ich höre nur noch Corona. Ob das morgens, mittags, abends oder um Mitternacht ist. Es ändert nichts an der Situation, wenn man das alle halbe Stunde ausführlich bespricht, halte das ein bisschen zurück. Es wird dadurch nicht schlimmer und es wird dadurch auch nicht besser.
Ja, zunächst erstmal zur Berichterstattung selbst. Die ist vollkommen ausreichend, ist nicht übertrieben. Es darf natürlich ein etwas längeres Zuhören und kontinuierliches Hören der Nachrichten um Entwicklungen feststellen und nicht irgendwelche Reaktionen zu zeigen.
Für den einen ist die aktuelle Berichterstattung gerade recht, um die Lage in Sachen Corona richtig einschätzen zu können. Der anderen ist es zu viel. Auf jeden Fall dominieren im Moment in allen Medien die Berichte über die Verbreitung des Coronavirus. Wir haben da ganz sachliche Hintergrundinformationen, zum Beispiel über die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Kultur und praktische Hinweise auf Vorsichtsmaßnahmen. Und wie bei allen Krisen und Skandalen können wir täglich auch dramatisierende Schlagzeilen lesen, in Printausgaben genauso wie in Online-Live-Tickern. Das Angebot ist also riesig und wir fragen Sie heute, was hat sich durch die Corona-Berichterstattung bei Ihnen geändert im Medienverhalten? Schauen Sie jetzt öfter auf Ihr Smartphone, um in der letzten Push-Meldung die neue Zahl der Infizierten zu lesen? Folgen Sie dem Hashtag Corona oder machen Sie gerade jetzt auch Nachrichtenpausen und informieren sich beispielsweise einmal am Tag ganz bewusst? Erzählen Sie uns, ob sich Ihr Medienverhalten geändert hat, wenn ja, wie und warum. Die Telefonnummer ist die 0221 345 3451. Noch einmal 0221 345 3451. Da kommen Sie hier direkt zu mir ins Studio und zu Professor Bernhard Pörksen. Er ist mit mir nämlich verbunden. Er ist Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen und analysiert die Erregungsmuster der digitalen Gesellschaft, unter anderem in seinem Buch Die große Gereiztheit, und beschäftigt sich mit der rasant sich verändernden Kommunikation durch das Internet. Grüße Sie erstmal, Herr Pörksen.
Guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
Herr Pörksen, hat die Erregungsarena der Gegenwart in Zeiten von Corona jetzt ihren Höhepunkt erreicht?
Ich würde sagen, ja. Dergleichen habe ich zumindest noch nicht erlebt. Es ist so eine Art Weltbeben unter vernetzten Bedingungen, das sich momentan ereignet. Und ich würde sagen, wir sind von der ganzen Atmosphäre her in so eine Welt der totalen Gleichzeitigkeit eingetreten. Leiden, das haben ja auch schon Hörerinnen und Hörer angedeutet, unter einer Überdosis an Ereignis- und Krisenkonzentration, die uns im Moment auf allen Kanälen erreicht und so alles gleichzeitig sichtbar. Also die seriöse Information oder die irrwitzige Verschwörungstheorie, das TikTok-Spaßvideo, auf dem Menschen dann ihre Angst wegtanzen. Also wenn es noch so einen Beleg bräuchte für die ungeheure Macht der Medien und auch für die verstörende Kraft der Vernetzung, dann wäre der hiermit erbracht.
Gibt es eigentlich in Ihren Augen Vergleiche zu anderen Krisenberichten oder würden Sie sagen, nee, das ist jetzt wirklich was ganz anderes?
Also neu ist ganz gewiss die Universalität der Bedrohung. Jeder hat ja jetzt das Gefühl, dass er unmittelbar dem Infektionsrisiko ausgesetzt wird. Aber wenn Sie zurückdenken an den 11. September 2001, dann können wir uns sicher noch alle, die wir damals gelebt haben und irgendwie mit Medien in Verbindung standen, daran erinnern, wo wir damals waren, was wir erlebt haben, gehört haben. Und unter den vernetzten Bedingungen, unter den Bedingungen der globalen Vernetzung, werden diese 11. September-Momente, so könnte man das vielleicht nennen, gleichsam zur kommunikativen Normalität. Also es entsteht so eine Art, Sascha Lobo würde das so nennen, Realitäts- und Wirklichkeitsschock, einfach durch die Tatsache, dass man sich dem, was da geschehen ist und an Schrecklichem geschieht, nicht mehr zu entziehen vermag.
Frau Wirschek ist jetzt mit uns verbunden. Grüße Sie erstmal, Frau Wirschek. Hallo, Frau Wirschek.
Ja, Eine ganz einfache Rentnermeinung dazu. Ich mag das Corona. Dadurch wird vieles entschleunigt und vieles wieder normal. Es fliegen nicht mehr so viele Flugzeuge. Es kommt langsam mal in das Visier, dass diese Heimarbeitsplätze, Homeoffice oder wie man sich das nennt, ja. Also ich finde es gut.
Das heißt, die Berichterstattung rund um Corona, danach hatten wir ja jetzt gefragt, gefällt Ihnen auch? Also schauen Sie sich permanent Berichte an?
Je mehr Sie hier die Buschtrommel kloppen, desto besser ist es, desto besser funktioniert das Ganze.
Okay, das heißt,
dass das eben entschleunigt und dass immer so viele Flugzeuge fliegen und dass sich die Menschen wieder mehr aufeinander konzentrieren, sich mal wieder ein bisschen überhaupt zum Denken kommen.
Das macht Sie nicht nervös? Die ganzen Nachrichten, die jetzt so reinkommen zu uns.
Ganz einfach, weil es ist wie eine Gebetstrommel. Aber es erfüllt seinen Zweck. Sieht man doch, wie schnell das Ganze geht.
Dankeschön, Frau Wirschek, dass Sie sich gemeldet haben. Wenn Sie jetzt zuhören und sich auch gerne noch beteiligen wollen, können Sie das natürlich gerne tun. 0221 345 3451 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. Herr Pörksen, das kann man ja jetzt eigentlich auch als positiven Effekt sehen, so wie wir das eben von Frau Wirschek gehört haben. Da passiert jetzt eine Menge und jetzt besinnen wir uns aufs Wesentliche.
Nein, das halte ich für, wenn Sie mir diese etwas robuste Abwehr gestatten, für einen ganz unsinnigen Standpunkt. Also es sterben Leute, es leiden Leute, es sind Menschen massiv gefährdet. Wir erleben den Kollaps von Unternehmen. Insolvenzberater haben von morgens bis abends zu tun. Also das ist der Standpunkt zu einer Katastrophen- und Horrordidaktik nach dem Motto, es muss erst so richtig knallen, damit die Menschen sich ändern und weniger machen. Ich halte diesen Standpunkt, ich muss es leider so klar sagen, auch wenn es mir vielleicht nicht zusteht und ich nicht in dieser Rolle gefragt bin, aber für vollkommen unsinnig und im Grunde genommen verärgerlich. Aber was wir erleben, ist tatsächlich eine aus meiner Sicht atemberaubende Beweglichkeit und Lernfähigkeit von Individuen und ganzen Gesellschaften. Also Menschen ändern ihr Verhalten in Rekordgeschwindigkeit, kooperieren auf solidarische Weise, bemühen sich auch Älteren, Schwächeren zu helfen, sie zu beschützen. Wenn Sie mal unter so einem Hashtag wie Nachbarschaftschallenge nachgucken, das ist schon sehr berührend auch zu sehen. Aber trotzdem nochmal, das ist für mich nicht denkbar, jetzt deshalb zu einem Loblied auf diese Katastrophe anzustimmen, wirklich nicht.
Jetzt sind wir gespannt auf die Meinung von Herrn Raulin aus Bad Segeberg. Grüße Sie, Herr Raulin.
Schönen guten Tag.
Wie ist es bei Ihnen? Schauen Sie mehr Fernsehen? Schauen Sie öfter aufs Smartphone? Oder sagen Sie eher, nee, ich gucke nur ab und zu mal?
Also ich konsumiere sowieso schon sehr viele Medien und durch Corona ist es tatsächlich noch mehr geworden. Man hat es eigentlich in China zuerst gesehen, dass diese Entwicklung losging, konnte das dann zuletzt ja in Italien und ja auch anderen Ländern sehen. Und nun ist es bei uns und man entdeckt eigentlich von Tag zu Tag ja neue Fakten und neue Bewegungen. Heute wurden ja überwiegend dann auch Schulen geschlossen und nicht nur das, sondern auch die wirtschaftliche Lage betreffen also wirklich die meisten Leben von uns nun ziemlich stark.
Herr Raulin, empfinden Sie das denn, wenn Sie die Berichte konsumieren, sage ich jetzt mal, eher als beruhigend, weil Sie wissen, was passiert, oder beunruhigen Sie die eher?
Es ist eine abstrakte Beunruhigung. Also es betrifft mich aktuell noch nicht so enorm, auch beruflich nicht, weil ich Beamter bin und dadurch eine gewisse Sicherheit habe. Was mir allerdings ein wenig schwerfällt, ist zu beurteilen, wie drastisch es wirklich ist. Wenn man sich die Börsenkurse natürlich anguckt, dann kann man beunruhigt sein. Aber es fühlt sich nicht wirklich sehr, sehr nah an. Und ich vermag selbst, auch wenn ich mir wirklich viele Berichte anschaue, nicht zu beurteilen, wie gefährlich ist, ja, ich sag mal, für die Menschheit Bestand, die Gesundheit etc. wirklich ist. Also ich schwanke da so ein bisschen zwischen Panikmache und Verharmlosung. Das fällt mir relativ schwer, neutral zu beurteilen.
Dankeschön, Herr Raulin, dass Sie sich gemeldet haben. Vielleicht noch mal eine Anschlussfrage auch an Professor Pörksen. Ist denn ein Mehr an Berichterstattung denn unbedingt auch gleichzeitig ein Indikator für einen selbst dafür, dass man eine Lage besser einschätzen kann? Denn wir hörten ja jetzt bei Herrn Raulin da eine gewisse Unsicherheit heraus.
Nein, Sie haben völlig recht, das kann auch auseinandergehen, auseinanderweisen. Es kommt darauf an, in welcher Weise Berichterstattung stattfindet. Wir haben so einen rein zeitlich bestimmten Aktualitätsbegriff, der im Moment, denken Sie an ein Medium wie Bild oder Bild Online insbesondere, regiert. Also permanente Live-Ticker, zum Teil mit Informationen und Instant News, ohne jeden Aufklärungswert, nach dem Motto, irgendein Après-Ski-Lokal in Österreich ist jetzt geschlossen worden und ein Reporter ist mit maximaler Aufregung vor Ort und berichtet wie aus einer Krisen- und Kriegsregion von der Tatsache, dass eben ein Promi-Lokal nun die Tore nicht mehr öffnet. Hier wird Aktualität rein zeitlich verstanden. Es geht aus meiner Sicht gerade in so unruhigen, latent panischen Zeiten um Besonnenheit und ein Maximum an Relevanzorientierung. Also ausgehend von der Schlüsselfrage, was ist wirklich wichtig und nicht, was passiert gerade und woraus kann ich schnell irgendeine Nachricht machen, die ich dann ins Universum hinauspuste. Und diese Frage, was ist wirklich wichtig und wie lässt sich sinnvolle von lähmender Angst unterscheiden oder sinnvolle Vorsicht von lähmender Angst unterscheiden und wie können wir als Gefühlswesen, die wir Menschen nun mal sind, kommunikative Register entdecken für den Umgang mit bedrohlicher Ungewissheit. Darum geht es aus meiner Sicht.
Herr Atter aus Weidlingen ist jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Atter.
Hallo, grüß Gott aus Weidlingen.
Wie schaut's bei Ihnen aus? Sind Sie jetzt jemand, der da auf jeden Fall alle Berichte verfolgt, alle einzelnen Informationen abruft, die er bekommen kann, oder halten Sie sich da eher zurück?
Also bei mir ist es jetzt folgendermaßen so gewesen. Am Anfang war es natürlich dadurch, dass es etwas Neues war, schon die Häufigkeit da, dass man immer wieder Fernsehen, Smartphone, Laptop die Berichte angeschaut hat. Aber mittlerweile ist es doch wirklich so, dass es sehr viel geworden ist. Und ich habe mich jetzt darauf reduziert, dass ich jetzt wirklich nur einmal entweder im Fernsehen oder dann wirklich im Smartphone und dann aber auch nur die regionalen Nachrichten nachschauen, wie zum Beispiel jetzt, dass heute bei uns beschlossen wurde, in Baden-Württemberg die Schulen zu schließen. Habe mich jetzt wirklich nur darauf begrenzt, weil es ist sehr viel, auch in den sozialen Medien, Schmutznachrichten und Verschwörungstheorien. Deswegen ist es doch, man muss es mit Vorsicht genießen. Und wenn man dann auch die ganz erschreckenden Hamsterkäufe überall dann sieht, wie erschreckend die Leute auf einmal einkaufen, ist es dann doch etwas zu viel geworden, denke ich mal.
Mhm. Dankeschön, Herr Atter. Herr Neumann aus Gummersbach. Hallo, Herr Neumann. Wie schaut es bei Ihnen aus?
Bei mir schaut es, je größer die Berichterstattung wurde in den letzten Wochen, was natürlich sehr, sehr dynamisch erfolgte, umso reduzierter erfolgte unser Konsum. Weil Herr Professor Perkins hat es ja eben mal beschrieben, es ist unglaublich schwierig, die Informationslage und die ständigen News dahingehend zu selektieren, was fällt unter die Kategorie sinnvolle Vorsicht und was fällt schon unter den Bereich lähmende oder in Aktionismus mündende Angst. Ja, und dementsprechend haben wir das tatsächlich runtergefahren, so eine Art News-Detox, so will ich es mal beschreiben, auch eingeführt, weil am langen Ende ist das maßgebliche Kriterium das, was ich selber in der Hand habe, sprich durch vorbeugende Maßnahmen und umsichtiges Handeln kann ich meinen eigenen Wirkungskreis dementsprechend beeinflussen und das, was drumherum passiert, liegt eh ein Stück weit außerhalb meines Einflussbereichs.
Herr Neumann, Sie sprechen von wir, Sie meinen wahrscheinlich Ihre Familie, ne? Nehme ich an.
Genau, meine Frau und mich, ja.
Mhm, okay. Das heißt, das ist so eine Entwicklung gewesen, auch wenn ich das richtig bei Ihnen höre, ne? Dass Sie zu Anfang noch mal mehr geschaut haben und jetzt so für sich so ein Bewusstsein auch entwickelt haben, dass es so eigentlich nicht gut ist.
Genau, weil man ja, mein Vorredner hat es ja auch gesagt, es mündete dann ja auch in Hamsterkäufe, die wir erstmal noch müde belächelt haben. Ja, aber und wir sind jetzt nicht auf Hamsterkäufe angesprungen, sondern gehen ganz normal, wie wir es gewohnt sind, einkaufen. Allerdings wird man natürlich dann mit leeren Regalen konfrontiert, in den Medien mit Bildern leerer Regale. Ja, und das erzeugt ja auf anderer Ebene irgendwas. Ja, das geht ja mitunter nicht spurlos an einem vorbei. Jetzt ticke ich da vielleicht ein bisschen anders als meine Frau. Aber da ist ja, wie wir hier nahe Köln sagen, jeder Jeck anders. Und das ist halt was, was auf einer anderen Ebene, unabhängig von der physischen Beeinträchtigung oder von dem physischen Risiko, was wir haben, auch ein psychologisches birgt.
Herr Neumann, danke, dass Sie sich hier eingebracht haben in die Runde. Herr Professor Pörksen, das ist ja eigentlich etwas, was sich jetzt im Moment entwickelt, wie wir das gerade gehört haben bei einigen Hörern, dass Sie ein Bewusstsein entwickelt haben dafür, dass Sie Ihr Medienverhalten ändern. Das ist ja genau das, was Sie sich wünschen, oder?
Ja, unbedingt. Und ich glaube, das ist auch das Gebot der Stunde. Natürlich muss jetzt der einzelne Medienkonsument einen guten Ausgleich finden zwischen, ja, im Grunde genommen zwei Werten, der engagierten Anteilnahme am Weltgeschehen und der durchaus auch abgrenzungsfähigen Auswahl und Dosierung, was einen so erreicht. Denn weder die permanente Verstörung ist sinnvoll, also dass man in einem Zustand der Daueraufgeregtheit gelangt, noch die Gleichgültigkeit. Und hier gilt es, einen Ausgleich zu finden. Und für mich ist es interessant zu sehen, dass mehr Information uns eben nicht automatisch mündiger macht. Davon sind wir ausgegangen in 30 Jahre zurück in der Phase der Netzutopie. Mehr Information macht uns automatisch mündiger, weil wir aus einer Fülle auswählen können. Und heute müssen wir anerkennen, immer mehr Information erhöht eigentlich die Chancen effektiver Desinformation, weil man dann auf das zurückgreift, was man vielleicht ohnehin glauben will, oder weil man in dem Moment der Verstörung, Orientierungslosigkeit und Verunsicherung dann irgendeinem Verschwörungstheoretiker auf den Leim geht. Und hier einen guten Ausgleich zu finden, das ist eigentlich der Gedanke der Medienmündigkeit, der auf der Höhe der digitalen Zeit neu formuliert werden muss.
Vielen Dank, Herr Professor Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, dass Sie uns hier beratend zur Seite standen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die sich gemeldet haben zu ihrem veränderten Medienverhalten jetzt durch die Corona-Krise. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Bettina Köster.